Hallo Splash! Na? Wie ist die Stimmung? Cool, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ein paar Leute es aus den Zelten geschafft haben. Das wissen wir sehr zu schätzen. Ihr seid hier bei einer Premiere. Das ist der erste Live-Podcast von Reeperbahn Festival Deep Dive. Es ist für uns, also für den wunderbaren Alex Barbian da drüben und für mich auch so ein bisschen ein Full-Circle-Moment, weil wir seit vielen, 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 vielen Jahren auf dem Splash unterwegs sind und auch irgendwie beruflich unsere Ties haben hier. Also Alex hat viele Jahre die Social-Media-Formate mit moderiert. Ich weiß nicht, wie viele Zeltplatz-Walks es gibt mit dir.
20, 30.
Ich erinnere mich an Kameramann Trichtern. Also ja, es gab denkwürdige Momente hier. Ich habe 2 Jahre lang fest fürs Team Splash gearbeitet, habe hier tatsächlich auch 1 Jahr lang diese Bühne kuratiert. Deswegen ist es sehr wild, heute selber hier zu sitzen. Und ja, mit unserem gemeinsamen Projekt, mit dem Podcast Reeperbahn Festival Deep Dive, sehr, 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 sehr cool, dass wir das hier machen können.
Genau, Lina Burghausen, also sie hat ja gerade schon angeteasert, ein Splash-Urgestein, aber vielleicht kennt ihr sie aus unserem gemeinsamen Podcast über ihre PR-Agentur Mona Lina. Es ist mir jedes Mal ein großes Fest, mit dir hier gemeinsam moderieren zu können.
Ja, und wie gesagt, Alex Barbian kennt ihr vielleicht als Musikjournalisten für Diffus, für Die Zeit, für Rap.de damals, das war glaube ich dein Anfang. Goldene Zeiten. Und ich weiß nicht, ob hier jemand von den Anwesenden die Xatar-Doku gesehen hat. Wenn ja, dieser wunderbare Mann hat das Drehbuch mitgeschrieben und ich finde, das verdient mal einen Applaus. Ja, sehr, sehr gut.
Danke. Ja, und ich finde, wofür wir auch also nochmal klatschen sollten, ist 365 Female MCs, also ein Label, das erste All-Female-Flinter-Label in Europa. Auch dafür einen Applaus. Das hat Lina ja aus der Taufe gehoben damals.
Danke.
Vielleicht kurz, wer kennt Reeperbahn Festival Deep Dive denn hier schon als Podcast? Ja gut, alles klar. Dann kurze Intro, was wir hier jetzt machen. Der Podcast ist ein Musik-Business-Podcast und wir nehmen uns in jeder Folge so ein großes Branchenthema vor, versuchen aus möglichst vielen Seiten drauf zu schauen, was passiert da, wie kann man das verstehen, keine Ahnung, und lassen immer verschiedene ExpertInnen zu Wort kommen, so auch heute. Und da geht es dann mal darum, warum eigentlich gerade alle großen Stars ihre Kataloge verkaufen, was der Rechtsruck für die Musikbranche bedeutet, wie sich gerade die Festivallandschaft verändert. Also wer so Bock auf solche Nerd-Themen hat oder generell irgendwie Bock hat, den Business-Part der Musikbranche zu verstehen, dann ist der Podcast für euch was.
Genau, absolut. Und wir holen also eigentlich jedes Mal verschiedenste Perspektiven von Leuten aus der Branche mit rein, die eben tief in den Themen stecken. Deep Dive ist kein Hip-Hop-Podcast, aber da Lina und ich eben seit Kindheit und Jugend wirklich Hip-Hop inhaliert haben, haben wir immer so einen leichten Hip-Hop-Einschlag mit drin und lassen eben auch gerne KollegInnen aus der Szene zu Wort kommen. Also, ne, wenn wir auf dem Splash sind, sind vielleicht Namen wie Yuzu, Savi, Danny Fromm von laut.de, Sajid Tavassoli vom Hip-Hop-Ball, Sebastian Hinz von HHV oder auch Matilda Jelito, Lisa Rütz zu nennen. Hört also da gerne mal rein, gerade wenn ihr euch für die Business-Seite hinter der Musikwelt interessiert. Einfach Reeperbahn Festival Deep Dive eingeben auf dem Streaming-Plattform eurer Wahl.
Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon rein mit dem Thema, was wir euch heute mitgebracht haben. Das Musikbusiness ist ja durchaus ein mysteriöser Ort, zumindest wenn man so von außen drauf schaut. Auf der einen Seite gibt es da schier unendliches kreatives Potenzial, krasse Artists und absolut berechtigte Hypes. Auf der anderen Seite steht es ja oft in Verruf stehende Business, wo es gefühlt nur um Geld geht, wo irgendwelche A&Rs mit Goldkettchen darüber entscheiden, was das nächste große Ding ist oder so ähnlich. Es ranken sich also unfassbar viele Mythen, fast schon Verschwörungstheorien um die Musikbranche. Und davon wollen wir uns heute so ein paar anschauen.
Genau, und das machen wir nicht alleine, wie ihr ja sehen könnt. Das ist eine illustre Runde mit uns auf der Bühne. Neben mir sitzt Lille Rohne. Lille, sehr schön, dass du da bist.
Auf jeden Fall.
Wir holen dir gleich noch einen Applaus ab. Lina und ich haben uns im Vorfeld unterhalten darüber, dass du ein bisschen so ein ja, so ein Phantom bist in der deutschen Hip-Hop-Szene, weil viele Leute, die Hip-Hop jetzt nur so als Fans verfolgen, haben dich vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Dabei machst du wirklich ultra krasse Sachen und wir haben seit vielen Jahren miteinander immer wieder zu tun. Ja, also einige der denkwürdigsten Live-Events der Rap-Szene hast du umgesetzt in den letzten Jahren. Shows für Tua, für Mackes and Friends in der Staatsoper in Stuttgart. Du warst für Chimperator tätig und ja, warst auch Tourmanagerin, Projektleitung für Artists wie Bad Moms J. Also wirklich krass, total schön, dass du es hierher geschafft hast. Herzlich willkommen, Lille, ein Applaus.
Danke für die Einladung.
Genau, und zu meiner Linken sitzt ein Gesicht, was die meisten von euch wahrscheinlich kennen, nämlich Debo. Debo, du bist seit über 25 Jahren prägende Kraft in der Hip-Hop-Szene. Du bist Chef des Labels und Verlags Wolfpack, Manager unter anderem von Antifuchs, warst selbst auch Rapper mit einer wirklich bewegten Karriere. Du warst an der Gründung der Labels I Love Money Records und Erst Guter Junge beteiligt. Also, wenn man sich Deutschrap-Geschichte anguckt, dann kommt man an dir echt nicht vorbei. Und dazu muss ich persönlich sagen, bist du so einer der integersten Männer, die ich in der Branche kenne. Und das finde ich extrem cool. Ich freue mich immer sehr, wenn wir uns sehen. Und deswegen mal einen großen, verdienten Applaus für Debo, bitte.
Vielen Dank.
Ja, und da das hier ein Live-Podcast ist, geht das natürlich nicht ohne offizielles Intro. Deswegen nochmal officially herzlich willkommen bei Reeperbahn Festival Deep Dive, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche, präsentiert von Musikwoche. Ja, wir sagen das wirklich alles. Heute live auf dem Splash Festival. Ihr werdet weiterführende Links, Quellen und Infos, sobald der Podcast dann veröffentlicht ist, auch in den Shownotes finden. Also wenn ihr irgendwie nochmal was nachchecken wollt, was wir hier sagen, dann könnt ihr das gerne machen. Und damit würde ich dir, lieber Alex, gerne die erste Frage überlassen.
Genau, die geht an euch beide, an die beiden Gäste. Was ist für euch eigentlich der krasseste Mythos, den es so im Musikbusiness gibt, wenn ihr so drüber nachdenkt?
Soll ich anfangen?
Gerne.
Ich glaube, der größte Mythos, so der sich für mich dann irgendwann zerschlagen hat, ist, dass das alles Spaß macht. Dass wir alle hier die ganze Zeit rumrennen, morgens aufstehen, total happy sind, dass wir in der Musikbranche sind, überhaupt gar keine Probleme haben, Dinge zu finanzieren, uns mit allen super gut verstehen, abends dann irgendwie je nach Interesse ein paar Drogen nehmen oder ein bisschen mit Groupies rumhängen und Mama und Papa sind alle stolz und der Bürgermeister lädt uns zur Eröffnung der Stadthalle ein und dann gehen wir wieder zufrieden pennen.
Stimmt, und wir sind alle reich. Auf dem Weg werden wir alle reich.
Genau.
Sehr guter Punkt.
Ja, voll. Also wenn wir was nicht sind, dann sind wir reich, würde ich sagen. Und mein Mythos, der mir als erstes eingefallen würde, wäre, dass Major-Labels per se der Teufel sind. Das würde ich widerlegen wollen. Und dass Erfolg planbar ist. Ich finde, dass das auch ein Mythos ist, der sich immer noch hält, den ich aber für Quatsch halte.
Spannend, ja. Also das sind auf jeden Fall zwei Punkte, die uns auch direkt eingefallen sind, als wir so gebrainstormt haben im Vorfeld. Wir haben natürlich ein paar Mythen gesammelt. Es ist echt faszinierend, was es alles so gibt. Wir werden hier jetzt natürlich nur so ein paar Mythen irgendwie schaffen und gemeinsam sezieren können. Für mich persönlich so der krasseste Musikbranchenmythos, der immer wieder aufploppt, natürlich so dieser Mythos von Artist XY ist eine Industry Plant.
Ja, und das ist so spannend. Ich bin dann da mal reingegangen thematisch und ich dachte immer, dieser Mythos ist so richtig alt. Also das ist schon so, seit es eine professionelle Musikindustrie gibt, dass man über Industry Plans spricht. Aber das stimmt gar nicht. Kurze Frage, wie viele von euch sind denn über 30? Bisschen peinlich, aber ja. Okay, na, peinlich. Ja, hier.
Krass, ich bin erst 29.
Ja, klar. Wir alle. Wer über 30 ist, war wahrscheinlich irgendwann Anfang der 2010er Jahre mal in irgendwelchen Online-Foren aktiv. So könnte ich mir vorstellen. Also ich auf jeden Fall. Ich habe da quasi gewohnt. War zum Teil auch nicht immer eine schöne Zeit. Aber tatsächlich kommt dieser Mythos Industry Plant aus dieser Zeit. Also so 2010er Hip-Hop-Foren. Ist tatsächlich ein Hip-Hop-Industrie-Mythos, fand ich total spannend. Und da ging so die Debatte los, so hey, okay, hier ist gerade der neue Rising Star am Hip-Hop-Himmel, die und die Person, das ist doch bestimmt eine Industry Plant. Also wir haben es erfunden, die Hip-Hop-Szene, yay!
Vielen Dank, Hip-Hop.
Ja, ey, nur für gute Sachen verantwortlich, richtig gut.
Ja, genau, und so richtig, also definieren, was ist jetzt eine Industry Plant, ist gar nicht so richtig möglich. Ja, ist halt so ein Internetbegriff, für den es keine klare Definition gibt. wir sind über ein Zitat von Rin gestolpert. Der hat mal in einem Podcast Bro Science über Industry Plans gesprochen und bezog sich da eben sehr stark auf InfluencerInnen, die plötzlich anfangen, Musik zu machen. Ich zitiere ihn mal. Social Media Star XY, sei es jetzt früher Insta oder TikTok oder so, suggeriert irgendwann übers Management, dass sie es interessant finden, Musik zu machen. Und da gibt's dann einfach Camps, die das einfach erledigen. So, das geht dann an die großen Majors, die haben ganze Teams, die sich einzig und allein darum kümmern.
Da redet man dann so von klassischen Money-Jobs eigentlich für SongwriterInnen und ProducerInnen. Dibu, hast du mit sowas schon mal Berührungspunkte gehabt?
Also wir arbeiten halt in einer Industrie und da gibt es natürlich Erwartungshaltungen, die erfüllt werden sollen. Und dementsprechend tut diese Industrie auf allen Ebenen natürlich ihr Möglichstes, um das Geld, was man investiert, wieder rauszubekommen. Und das Vertrauen in bestimmte Künstler oder bestimmte Strukturen ist dann halt vielleicht nicht so groß, als wenn man das selber aufgebaut hat oder als wenn man selber entscheiden kann, wer schreibt einen Song oder so. Und deshalb ist das natürlich immer omnipräsent und war es auch schon zu meiner Anfangszeit, dass Künstlerinnen und Künstler sich von der Industrie haben teilweise bevormunden lassen oder helfen lassen oder haben dort Hilfe gesucht. Also es gibt dann verschiedene Abstufungen. Aber ich würde sagen, zu behaupten, man könnte das alles ohne Industrie bewerkstelligen, das halte ich zum Beispiel auch für Mythos.
Das heißt, dass dieses System von, hey, da kommt irgendein Influencer, Influencerin, die bisher Beauty-Produkte vorgestellt hat und denkt sich jetzt, hey, ich will jetzt auch mal Mucke machen. Das ist eigentlich was, wo die Musikbranche auch darauf wettet ein Stück weit, weil es natürlich ein Artist, potenzieller Artist ist mit Reichweite, wo man dann sagt, hey, wenn ich da jetzt investiere in Songwriting-Camps, dann kriege ich relativ safe Geld X wieder rein und das rechnet sich und kann damit vielleicht auch meine MusikautorInnen finanzieren oder so.
Ja, also ich glaube, wir haben alle, die im Musikbusiness-Bereich arbeiten, schon auch den Anspruch, dass dann gute Songs entstehen. Ich glaube, die allerwenigsten würden das durchgehen lassen, wenn eine Person als Quereinsteiger ins Musikbusiness kommt und dann die Songs einfach komplett scheiße sind. Das gibt's hin und wieder auch mal, aber ich glaube, solange die Songs gut sind, kann man das dann irgendwie vertreten und ich denke, das ist halt nur eine Verdrehung von einer Situation, die es früher schon gab, als es noch keine Influencer gab. Früher hat man halt gesagt, okay, jemand, vielleicht ist es ein gutes Beispiel, ich habe ja lange meine Karriere mit Bushido parallel verlaufen lassen, wir haben zusammen gearbeitet und er hat ja auch quasi dieses Image als der, ich sag's jetzt absichtlich so, Kanaken-Rapper bekommen und hat das dann auch gelebt und da könnte man auch sagen, das war ein Industry-Move, das ist jetzt auch nicht so intrinsisch von ihm so gewollt gewesen. Ne? Und dann hat es gut funktioniert und dann sind alle happy. Wenn es nicht funktioniert, dann hätte man halt gesagt, ja, die Industry hat mich halt voll dazu gezwungen, das sind voll die Wichser. So, ne? Also von daher, das gab es schon immer und ich halte es für einen legitimen Move, solange die Mucke danach cool ist und das Erlebnis für die Fans irgendwie passt. Warum nicht?
Ne? Ich finde das so geil, weil was du gerade erzählst, spiegelt sowas wider, was in der Branche so Usus ist, dass wenn irgendwas scheiße läuft, es immer die Industrie war. Und wenn etwas richtig gut war, dann ist es der Grind vom Artist so.
Oder wenn es scheiße läuft, dann sind die Fans einfach zu dumm.
Ja gut, das sowieso. Es sind immer die Fans, nein. Vielleicht nochmal zurück zum Thema Industry Plans. Es werden natürlich nicht nur InfluencerInnen potenziell als Industry Plans bezeichnet, die dann plötzlich anfangen Musik zu machen, sondern eigentlich wird diese Bezeichnung extrem schnell gedroppt, wenn irgendwie ein Artist gefühlt aus dem Nichts übelst erfolgreich wird. Und dann wird so vermutet, dass da irgendwie ganz viel Cash dahinter steckt oder irgendwie familiäre Kontakte zur Musikindustrie und dass es dadurch eben der oder die Künstlerin extrem leicht hatte oder es wird unterstellt, dass es so eine Karriere ist, die am Reißbrett entworfen ist, also wo irgendwelche Musikindustrie-Mogule dann im Büro sitzen mit Blick auf die Spree und sich überlegen, ja, was brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen auf jeden Fall eine Rapperin mit roten Haaren, damit das erfolgreich wird oder keine Ahnung was. Und das Ding ist ja, dass die Leute gar nicht sehen, was für einen Grind da oft einfach schon dahinter steckt, bevor ein Artist irgendwie erfolgreich wird. Und es ist total leicht zu sagen, so hey, der oder die Künstlerin ist eine Industry Plant, weil man irgendwie die Person jetzt erst wahrnimmt. Aber man sieht halt nicht, wie viele Songs vielleicht schon veröffentlicht wurden und wieder offline genommen wurden, weil sie halt nicht geknallt haben und weil man das Profil gerne sauber haben möchte. Oder wie viele Showcase-Festivals vor 5 Leuten irgendwie gespielt wurden oder wie viele Shows in Bitterfeld vor 5 Leuten, weil es halt die nächstgrößere Stadt ist oder keine Ahnung. Das sieht man halt alles nicht und schreit halt einfach dann immer nur ganz laut, ja, Industry Plant.
Ja, ich finde, also ein Beispiel, das die Absurdität von dieser ganzen Diskussion ganz gut zeigt, ist ja aktuell Blumengarten. In den USA wird gerade ja drüber debattiert, ob die nicht eine Industry Plant sind. Also für die Leute, die eben vor einer Woche Du bist gut genug zum ersten Mal gehört haben, die davon ausgehen, das kommt völlig aus dem Nichts. Hierzulande wird man jetzt bei dem Duo vermutlich eben nicht von Industry Plants sprechen, weil man ihren Weg viel zu gut nachvollziehen kann und der geht eben schon eine Weile länger und ist sehr romantisch. So. Lille, fallen dir weitere absurde Beispiele ein, bei denen Artists vorgeworfen wurde, sie seien Industry Plants, obwohl das eben völlig an der Realität vorbeiging?
Ja, also da sie mehrfach jetzt schon erwähnt wurde, auf jeden Fall Bad Moms J. Bei ihr bin ich auch das erste Mal über den Begriff Industry Plant gestolpert, tatsächlich. Und das ist halt Quatsch. Also, ne, da sitzt halt niemand im Label und sagt, wir brauchen eine rothaarige Rapperin. Im Gegenteil, die war schon längst rothaarig, bevor irgendwann mein Label auf sie aufmerksam geworden ist. Die saß mit 16 Jahren im Kinderzimmer, hat gerappt, hat festgestellt, sie hat ein Talent und möchte das einfach gerne mit der Welt teilen. Hat sich selbstständig eine Reichweite aufgebaut über TikTok, Instagram und so weiter und so fort. Irgendwann ist mal ein Monet auf sie aufmerksam geworden, hat sie auf einen Song geholt. Dann hat sie irgendwann mal einen Plattenvertrag bekommen und das war 2019. Dann hat sie 2 Jahre gebraucht, um ein Album zu schreiben. Mit dem sind wir dann 2022 auf Tour gegangen und haben dann vor ausverkauften Hallen gespielt. Ne, das war ein Prozess, das war ein jahrelanger Prozess. Und als wir dann mit ihr unterwegs gewesen sind, das war dann eben auch das erste Jahr nach Corona. Und natürlich hat es dann so gewirkt wie, hä, krass, wo kommt sie denn her? Warum hat sie so viele Follower? Warum hat sie ein Album? Was geht? Einiges ging da im Vorfeld.
Ja, sie ist für mich auch das, also ich habe sie ja auch immer begleitet, oft getroffen auf dem Weg und so das Paradebeispiel für, boah, das ist eine junge Künstlerin mit einer krassen Vision für eine eigene Karriere und das ist wirklich harte Arbeit und das ist brandenburgisches Hinterland. Also genau, eigentlich das Gegenteil dieses Vorwurfs, muss man wirklich sagen.
Ja, ich finde auch der Begriff Industry Plant ist so ein bisschen absurd, weil der halt einfach nicht in der Industrie benutzt wird, sondern halt außerhalb, also von Leuten, die nicht in der Musikindustrie stattfinden. Und das ist ja so ein bisschen quatschig. Also über eine Industrie zu sprechen, mit der man nichts zu tun hat, von der man die Strukturen gar nicht kennt, aber dann irgendwie über KünstlerInnen zu urteilen, weil man selber die halt einfach vorher nicht auf dem Schirm hatte. Das ist ja auch einfach ganz oft. Das halte ich irgendwie so ein bisschen blödsinnig, ehrlicherweise.
Absolut.
Und das wird auch oft von Camps geäußert, die ihrerseits dann auf einer anderen Ebene gar keine Skrupel haben, zum Beispiel ihre Künstler mit Fake-Streams oder irgendwie sowas zu pushen. Und das ist dann natürlich harte, ehrliche Arbeit und das ist nicht sozusagen kapitalistischer Industry-Move so.
Echte Macher.
Ja.
Ich finde das witzig, du hattest gerade Bushido erwähnt und ich finde dieser ganze Industry-Plant-Vorwurf steht ja ein Stück weit auch wieder in so einer Tradition von der Diskussion, die wir im Hip-Hop seit immer haben, nämlich diesem furchtbaren Begriff Authentizität. Und ja, es ist 2026, wir reden auf einem Hip-Hop-Festival über Authentizität. Ich kann es auch nicht fassen. Aber als ich mich damit beschäftigt habe, musste ich an eine Debatte denken, die wir in den 2000ern super viel hatten, nämlich diese Sell-Out-Debatte im Hip-Hop. So, dass sobald irgendein Artist einen Sound geändert hatte oder irgendwie sich sehr krass an einem amerikanischen Vorbild orientiert hat oder eben übelst erfolgreich war, wie eben ein Bushido plötzlich und die damalige deutsche Hip-Hop-Szene das nicht so richtig gecheckt hat, so war es sofort, ja, Sellout. Und es ist so geil, dass wir irgendwie Never-Ending Story hier wieder sitzen und es am Ende wieder darum geht, empfinde ich Artist XY als authentisch oder nicht. Und ja.
Ja, aber man muss natürlich dann gucken, der Blickwinkel, aus dem man das betrachtet, kann sich natürlich ändern. Ne? Wenn du Hip-Hop für dich entdeckst und es für dich wie eine Art Ideologie, keine Ahnung, vielleicht so eine Religion, ja, und du hast dann quasi die Codes und die Werte und die Prinzipien verinnerlicht und lebst auch danach. Und dann kommt jemand und sagt, ich bin auch Hip-Hop, ich mach's aber anders. Und dann hat diese Person dann plötzlich auch noch richtig Erfolg und ganz viele von deinen Freunden finden das neue Produkt besser, dann wehrst du dich natürlich dagegen und sagst so, ey, ja, aber das ist doch, das entspricht doch gar nicht den Werten. Und das, ich glaube, dasselbe Phänomen gibt es in allen Kulturbereichen, die irgendwie einen engen Korridor hatten früher, ne? So Punk und all sowas. Und die sind alle mit erfolgreichen Leuten, haben die so ihre Struggles, erkennen aber nicht, dass sie natürlich in dem Fahrwasser selber total davon profitieren könnten. Und das finde ich schade. Da denke ich, kann man viel mitnehmen und man kann ja auch, es ist ja eigentlich auch eine Stärke, wenn man sagt, okay, jemand anderes bringt nicht 100% von dem mit, was man ja eigentlich als Künstlerin oder Künstler so haben sollte. Und ich habe das identifiziert. Na, dann setz es doch um und positionier dich als die Institution, die quasi den Fans die 100%, die man als Künstler bringen müsste, dann halt auch bringt. Und das müsste ja logischerweise besser funktionieren. Wir hatten es im Vorgespräch ja, es ist auch oft einfach Glück, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Song vor dem richtigen Publikum und dem richtigen Medienvibe oder so ist und dann funktioniert es. Und dasselbe, ein Tag später wäre ein Rohrkrepierer geworden. Das ist dann auch manchmal für den einen glücklich und für den anderen bitter.
Ja, es ist eben ein krasses Glücksspiel irgendwie, diese Branche. Und es ist dann auch verständlich, dass super viele Artists halt auch sehr empfindlich darauf reagieren, wenn sie eben als Industry Plant bezeichnet werden, weil...
Es ist halt, sorry, dass ich noch kurz dir ins Wort falle. Ich war ja selber Künstler. Und dann sitzt du da mit A&Rs oder so, besprichst dein Album und dann sagen die, ja, okay, der Song ist gut, der ist gut, die anderen 12 sind alle scheiße. Und wir geben dir 2.750 € Vorschuss. Und dann 3 Monate später kommt ein Album raus, von dem du denkst, hä, aber das klingt ja wie das, was ich abgegeben habe. Und dann erfährst du, die Person hat irgendwie 75.000 € Vorschuss bekommen. Und natürlich ist dann auch in mir so dieser, ja, okay, klar, die kommt einfach besser mit den Industry-Leuten zurecht. Und vielleicht ist es so. Und, oder es war irgendein anderer Zufall. Aber ich will auch gar nicht ausschließen, dass die Industry proaktiv ihre Mittel, die sie hat, nutzt und dann da und da Erfolg pflanzt. Ja, oder die Chance auf Erfolg pflanzt, aber so diese große Strategie, also ich habe die früher nicht erkannt und heutzutage kann ich sie mir noch weniger vorstellen bei den Gegebenheiten, die wir im Musikmarkt haben, zumindest im Hip-Hop.
Ich glaube, der Punkt ist auch ein Stück weit, dass, ne, klar, dass die eine Seite ist die Industrieseite, wo es diese Strategie vielleicht nicht gibt, weil ganz ehrlich, würde es die geben, dann würden wir ja nur noch Industry Plans haben. Also wenn es so eine Checkliste gibt, mit der man quasi sagen könnte, so hey, so wird's ein Erfolg, dann würde jeder Mensch, der irgendwie für ein Label arbeitet oder Management macht, halt diese Checkliste abarbeiten und alle werden glücklich und reich. Haben leider schon darüber gesprochen, dass es irgendwie nicht funktioniert hat, zumindest bei uns allen nicht. Komisch. Was man aber natürlich auch sagen muss, ist, dass es natürlich ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn du halt irgendwie natürlich Cash hast, ne, und irgendwie anders in deine Karriere investieren kannst am Anfang, wenn du irgendwie Eltern hast, die vielleicht schon Kontakte haben in die Branche oder FreundInnen oder so, und das ist natürlich irgendwie für einen, um mal einen ekelhaften Social-Media-Begriff zu nehmen, für einen Nepo-Baby leichter ist, irgendwie eine Karriere im Rampenlicht sich aufzubauen, als für die Tochter von einem Erzieher und einer Dachdeckerin, so. Und am Ende reden wir halt da auch irgendwie ein Stück weit über Privilegien, ne, so, die man einfach haben muss, um eine Chance zu haben. Ich fand das super spannend. Ich habe eine Studie gefunden aus UK, wo untersucht wurde, wie viele Kreativschaffende irgendwie einen familiären Background in der Arbeiterklasse haben. Und dieser Anteil hat sich von den 70ern bis heute halbiert. Es waren noch nie viele, inzwischen sind es 7,9%, glaube ich. Aber es werden einfach immer weniger. Und ich frage mich halt, hat man überhaupt noch eine Chance im Musikbusiness, wenn man halt nicht irgendwie Nepo-Baby ist?
Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, weil Privilegien sind toll, immer im Leben generell. Und Privilegien wie Geld, Kontakte, Zeit ist ein super großes Privileg, wenn man Geld hat, wenn man Geld mitbringt und du halt einfach nicht darauf angewiesen bist, dass du irgendwie einen Vorschuss von einem Label bekommst, um halt irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr oder so ins Studio zu gehen mit Songwriter XY. Natürlich ist das super viel wert. Ich glaube aber, dass so dieser Nepotismus-Gedanke auch gar nicht so easy ist in dem Sinne, weil es halt einfach wiederum mit super vielen Vorurteilen belastet ist. Ne? Also weil halt einfach auch super viele Leute sagen, ja, die kann ja nichts können, weil die ist ja irgendwie, wird nur erfolgreich gemacht oder man versucht, diese Person erfolgreich zu machen, weil sie aus dem und dem Elternhaus kommt. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Unterhaltung. Und letztendlich entscheiden immer die Fans, es entscheidet immer die Musik, es entscheidet immer das bekannte Quäntchen Glück. Und du kannst es halt einfach, egal ob man Nepo-Baby ist oder nicht, du kannst es nicht skizzieren. So, Privilegien sind's auf jeden Fall, in jeder Hinsicht. Aber das eine ist nicht mehr oder weniger wert als das andere.
Ich würde noch eine Sache ergänzen, die so ein bisschen für Industry Planting, was ein Indiz dafür wäre, aber es kommt auch aus den Künstlern. Und zwar gibt es einige, und das war bei uns früher, als ich noch Künstler war, dann der Grund, warum wir Leute, wir haben zwar nicht Industry Plant gesagt, aber wir haben halt schon die als bisschen Verräter des Künstlertums so gebrandmarkt. Heutzutage ist es Usus, aber wenn du auf die richtigen Partys gehst, mit den richtigen Leuten kommunizierst, dann kriegst du auch Informationen, die dir helfen, vielleicht zeitgeistige Musik, wo gern ein Vorschuss gezahlt wird oder so, zu machen. Oder du hast vielleicht eine gute persönliche Connection zu jemandem, der bei Spotify, bei den Playlisten, wenn es denn dann doch mal so ist, dass man sagt, Künstler A oder B, zwischen wem entscheide ich mich, und dann gibt es eine gewisse Sympathie, weil man sich kennt oder so, und dann, ne, dass du sozusagen diese 2-3%, die man mehr haben kann über dieses Connecten, über dieses Netzwerken, dass sich die Leute das aneignen. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen der Punkt, der uns früher dann gestört hat, wo wir die Leute als Verräter gesehen haben. Heutzutage würde ich sagen, ist das absoluter Usus, und du bist auch ein bisschen, ja, dumm würde, ist das falsche Wort, aber naiv, wenn du glaubst, dass du als Künstler nicht auch diese Bühne bespielen müsstest. So, ne? Du musst auch da ein bisschen funktionieren und performen. Leider. Aber ist halt so.
Ja, und ich glaube, es ist ja auch einfach außerhalb von der Musikbranche, ist es ja ähnlich. Ne? Wenn man irgendwie so Richtung Film guckt oder Theater guckt oder was auch immer, ist es einfach wichtig, Kontakte zu haben und sich darum zu bemühen, diese Kontakte zu bekommen, weil man nur so weiterkommt.
Voll, das hat aber ja wirklich am Ende nichts damit zu tun, dass man da nicht zur Industry Plant wird. Bei der Recherche, so ein Begriff, auf den man auf jeden Fall irgendwie gestoßen ist, war so Reagenzglas-Artist. Darauf wollte ich auch noch irgendwie eingehen. Artists, die von Labels explizit für eine bestimmte Zielgruppe geschaffen wurden, sowas hat es ja tatsächlich gegeben, mit einem bestimmten Image, einem speziellen Sound, der dann bei der Zielgruppe gut ankommt. Ja, ich habe bei dem Begriff dann an Castingbands gedacht und zum Beispiel an Milli Vanilli, so, ne?
Was ja aber auch schon war, bevor es den Begriff überhaupt gab. So, was es ja auch gab, ist so Artists, die so sehr obvious einen bestimmten Stil aufgreifen oder halt auch kopieren, also wo man dann so das Gefühl hat, so, habe ich das nicht schon mal irgendwie gesehen? So exakt das. Aber ich finde das so spannend, weil es sprengt hier ein bisschen den Rahmen, aber wo wir im Hip-Hop oder auch irgendwie generell auch in der Pop-Landschaft ja super viele Debatten drüber haben, dass es irgendwie problematisch ist mit Industry Plants, ist es im K-Pop überhaupt nicht so. Also da wissen alle irgendwie, da ist eine Riesenmaschine dahinter, die Leute sind zusammengecastet, die haben irgendwie ein langes Training gemacht, die kennen die Spielregeln, das ist alles super konstruiert, dass das dann erfolgreich ist. Und da ist es irgendwie so gar kein Thema. Und ich frage mich halt echt, ob das vielleicht einfach auch so ein Paradigmenwechsel der heutigen Zeit ist, dass einfach dieser Begriff Industry Plant einfach vielleicht gar keine Rolle mehr spielt für die Zukunft. I don't know. Wünschenswert wäre es auf jeden Fall.
Ja, und keine Ahnung, so dieser langfristige Artist-Aufbau, das gab es ja auch früher so auf dem westlichen Musikmarkt. Also, das ist ja langfristige KünstlerInnenverträge gab, ein Image aufgebaut wurde, lange an dem Produkt Artist irgendwie gefeilt wurde, bis dann die ersten Songs rauskamen. Diebo, Frage an dich, passiert das heute überhaupt noch, oder anders gefragt, hat die Musikbranche überhaupt noch so die Kapazitäten, Industry Plants zu züchten? Weil auch das muss man ja irgendwie mit einbeziehen, diese Gedanken, alles sehr schnelllebig geworden, alles, was ich innerhalb der Industrie miterlebe, so.
Ja, ist ein großes Problem, ganz allgemein, finde ich, um gute Musik herzustellen, dass ein enormer Druck von der Öffentlichkeit und von den, ich will die jetzt nicht per se brandmarken, aber von der Systematik der Streamingdienste so herrscht, dass du regelmäßig Content und auch auf deine Socials bespielen musst, der alle begeistert und entertaint. Und das geht schon irgendwie auf Kosten der Qualität. Und auf der anderen Seite, wenn du dann aber ein gewisses Level hast, dass es vielleicht permanent gute Qualität geben kann, hast du vielleicht nicht die Kreativität, das zu machen. Und dann hilft es natürlich, wenn du dir wie eine Industry Plant das dann machen würde, sozusagen vom Label oder vom Management oder so, Hilfe holst. Und dann gibt es Songwriter, Produzententeams und so. Es gibt nicht nur den einen Produzenten. Wir haben früher bei vielen Platten einen Executive Producer gehabt, der sich vielleicht noch von zwei, drei anderen Leuten mal Beats genommen hat, hat dann eine Platte fertig gemacht. Heutzutage hast du halt ein Team aus, ich sag jetzt mal, 5 oder 6 Main-Producern und dann hast du irgendwie noch 2, 3 Topliner, die irgendwie mitreden. Was aber auch nicht schlimm ist, wenn die Songs dann hinterher gut werden, der Künstler da auch irgendwie genau das kriegt, was er sonst auch alleine verkörpern würde, finde ich das eigentlich einen legitimen Weg. Ich ganz persönlich fände es natürlich schöner, wenn sich Künstler einschließen, ein Jahr, und dann kommen die mit einem fertigen Produkt, was wie so ein Film ist, ja, und präsentieren das als Ganzes und du bist, kannst wieder in eine neue Welt eintauchen, die dich komplett abholt. Das fehlt mir so ein bisschen leider. Und wenn man das schaffen könnte, dann würde ich auch sagen, dann gerne als Industry Plant.
Der Punkt ist ja auch, ne, Alex, du hast von so Milli Vanilli und irgendwelchen Castingbands gesprochen. So, es gibt aber ja im Musikbusiness inzwischen kaum noch klassische KünstlerInnenverträge, sondern eben in der Regel irgendwie nur noch Bandübernahme oder Lizenzverträge. Ich weiß nicht, wie deep ihr alle so im Vertragshassel seid. Aber das bedeutet ja auch, dass es einfach auf Labelseite oder Verlagsseite gar nicht mehr die Kapazitäten gibt, eigentlich um wirklich einen Artist-Aufbau zu betreiben. Also früher war es eben so, da wurde ein Artist gesigned, dann wurde da wirklich ein Aufbau betrieben, da wurde investiert, da wurden Studios gemietet, um dann eben am Ende einen Release zu haben und eben eine langfristige Karriere idealerweise. Und heute ist es eher so, dass Artists eher gesigned werden, wenn sie denn dann schon viral gegangen sind oder wenn eben es schon eine Fanbase gibt und dann werden eben da die Verträge rausgeholt und es wird geschaut, dass man die Leute eben signed und erfolgreich dann oder noch erfolgreicher macht. Und das steht für mich aber auch so ein bisschen im Widerspruch dazu, dass wir so viel über Industry Plans reden.
Ja, und dass dann irgendwie so Vorwürfe erhoben werden, also keine Ahnung, Jack Harlow, Chance the Rapper, selbst Lana Del Rey oder Billie Eilish mussten sich das irgendwie anhören in den letzten Jahren. Die Liste kannst du wirklich beliebig lang fortführen. Und was ich mich da frage, ist halt, ob nicht am Ende dann doch jeder Act irgendwie auch ein Industry Plant ist, sobald er oder sie eben ja Teil von professionellen Musikbranchen wird. Also eben ein Management hat, ein größeres Label angedockt ist, eine Booking-Agentur, eine Promo-Agentur, irgendwer eben mitredet, der einen Plan hat. Ja, um mal bei dem Bild vielleicht von der Pflanze, der Plant zu bleiben. Vielleicht wurden diese Artists eben nicht von der Branche selbst gesät, aber am Ende wachsen doch alle halbwegs erfolgreichen Artists irgendwie im Gewächshaus der Musikindustrie und werden ja von ihr gehegt und gepflegt, um einfach weiter zu wachsen, oder Lille? Wie siehst du das?
Komplett. Also ich glaube auch, dass man so ein bisschen wegkommen muss, die Musikbranche so zu romantisieren, weil am Ende des Tages ist es eine Industrie und in der Industrie geht es um eine Wirtschaft, da geht es um Geld, alle wollen was vom Kuchen abhaben, definitiv. Und ich denke mir auch so ein bisschen, gerade so wie du es beschrieben hast, was wäre denn die Alternative, dass ein Artist 360 Grad alles alleine macht, dass er Booking macht, dass er Label macht, dass er Verlag macht, dass er Vertrieb macht, was auch immer man alles machen kann. Und das ist irgendwie, dann kommt halt der Artist nicht mehr zum Musik machen. So, wo sind wir denn dann? Dann haben wir keine Musik mehr am Ende des Tages und alle sind irgendwie frustriert. Das ist es ja auch nicht. Und ich glaube, dass es einfach dazugehört, in einer Industrie im Team zu arbeiten, dass Leute zusammenkommen, die verschiedene Kompetenzen betreuen und jeder im besten Fall das Bestmögliche für dann das Produkt, den Artist, leisten möchte.
Sehr gut.
Und wir haben ja früher auch noch andere Gatekeeper-Momente gehabt, was sich zwar unheimlich teuer, CDs oder davor noch Vinyls herzustellen, dass du überhaupt deine Musik verkaufen konntest. Es gab nur eine begrenzte Verkaufsfläche in den Läden und so weiter. Das heißt, wir haben ja auch in vielen Bereichen es deutlich einfacher gemacht, also dass du quasi am Anfang deiner Entwicklung sehr unabhängig, ohne Einfluss von der Industrie oder wem auch immer, dich erstmal präsentieren kannst. Und dann ist es doch schön, wenn Leute das identifizieren und zu dir kommen und sagen, weißt du was, wir glauben daran, dass man damit eigentlich richtig viel Geld verdienen kann. Das spricht ja dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und wenn du dann sagst, alles klar, dann lass das machen. Nach meiner Definition müsste das ja eigentlich der Traum von jedem Künstler und jeder Künstlerin sein, dass man in so eine Situation kommt, ne?
Voll, und ich finde auch, weil du es vorhin angesprochen hast, die Shows in der Staatsoper in Stuttgart zum Beispiel, ne? Da sind wir, wenn wir da mit einem Meckes oder mit einem Tour hingefahren sind, dann waren wir ein Kernteam aus, lass es 10 Leute gewesen sein, die die Shows umgesetzt haben, aber am Ende des Tages war da einfach ein Operapparat dahinter, ne? Oder so ist es auch so, dadurch, dass wir so viele NGOs auch haben, wir haben ja mit Tour zum Beispiel auch mal mit der CI zusammengearbeitet, das war mega, natürlich steckte da auch eine Agentur dahinter, die das finanziert hat, dass man nach Valencia fliegen konnte, um dieses Schiff dort zu besuchen, das doch lag, um die Besetzung kennenzulernen und so weiter und so fort, ein Social Media Team mit dabei zu haben und so, und das ist cool, wenn man zu zweit nach Valencia fliegt, aber irgendwer bezahlt es.
Die Schattenseite dieser Liberalisierung und dieses offenen Marktes und dass es Geldgeber gibt, ist, dass du dann natürlich manchmal auch so eine Information bekommst, wie das, ah ja, Spotify investiert ja auch nicht nur in Musik. Und da muss man dann halt sagen, okay, das sind dann auch wieder Regeln des Marktes, die man dann nicht wieder einfach verlassen kann, wenn man sich da einmal so reingearbeitet hat. Und das ist dann wie wahrscheinlich bei allen Industriezweigen die andere Seite der Medaille, die man irgendwie auch mit akzeptieren muss.
Es gibt noch einen letzten Themenblock, auf den ich gerne beim Thema Industry Plans eingehen würde, auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Und das ist das Thema, das mir immer wieder auffällt, dass dieser Vorwurf besonders laut wird, wenn es sich um weibliche Acts handelt. Wer hätte das gedacht? Ein gutes Beispiel ist da Nina Chuba auf jeden Fall. Alex, da hattest du ein gutes Beispiel, glaube ich, wo das laut wurde.
Naja, also sie hat auf jeden Fall mal in einem Interview gesagt, dass sie denkt, in Deutschland gibt es gar keine Industry Plans. Und ja, wenn überhaupt, ist das halt ein USA-Ding. Demgegenüber haben wir diesen YouTuber gesehen, darüber bin ich gestolpert, Sean Brown, der über sie gesagt hat, Zitat, jedes White Girl, das über Nacht erfolgreich wird, ist für mich ein Industry Plant. Natürlich kann man da auch ja ein Stück weit die berechtigte Wahrnehmung reininterpretieren, dass es weiße, normschöne Menschen wie eben eine Nina Chuba leichter haben im Business. Aber ich finde eben auch, dass die Aussage ein sehr, sehr heftiges Phänomen, das du gerade, Lina, angedeutet hast, rund um den Mythos Industry Plant eben auf den Punkt bringt. Dieser Vorwurf richtet sich fast immer halt an weibliche Artists. Tatsächlich habe ich auch in meiner Karriere ja kaum eine erfolgreiche Rapperin zum Beispiel erlebt, die eben nicht mit diesem Vorwurf konfrontiert wurde, Industry Plant zu sein. Sixten, Shirin David, Kyla Shikes, Bad Moms J. Und ja, du hast mit ihr gearbeitet. Was kannst du beschreiben, was macht es mit einem Artist wie ihr, mit ihrem Team, wenn dieser Vorwurf geäußert wird?
Ja, ich kann es nur insofern beantworten, dadurch, ich habe ja nie auf Label- oder Management-Seite mit ihr gearbeitet, ne? Ich habe Tourmanagement für sie gemacht, deswegen kann ich es nur auf einer Live-Ebene beschreiben, beziehungsweise, wie vorhin ja auch gesagt, dass sich da der Begriff das erste Mal irgendwie so ein bisschen gehäuft hat, so in dem Umfeld. Und dass der natürlich irgendwie was macht mit KünstlerInnen, mit einer Bad Moms J, wird auch was mit einer Nina Chuba gemacht haben, weil einfach einer Künstlerin damit ja einfach Arbeit abgesprochen wird, ne? Also alles, was dazu zählt, um den vermeintlichen Übernacht-Hit zu haben, auch bei Nina Chuba, dass Wildberry Lillet so durch die Decke gegangen ist, davor ist einiges passiert. Also sie hatte so viele Songs schon veröffentlicht. Habe ich eine Story von ihr gesehen. Sie hat gestern ihre größte Stadionshow ausverkauft, Solo-Stadionshow. Krass. Absurd. Und hat eine Story vorher gemacht mit dem Kernteam, mit dem sie halt einfach damals unterwegs gewesen ist und vor 100 Leuten gespielt hat. Und das waren auch, was weiß ich, das waren 8 Leute, die bis heute mit dabei sind, was aber auch absolut dafür spricht, dass es keine Industry Plant ist, weil man einfach irgendwann, würde ich behaupten, das Interesse verlieren würde, wenn einfach das repetitiv ist und wenn einfach nur darauf geachtet werden würde, dass es irgendwie erfolgreich zusammengemeißelt wird. Ich glaube, das würde einfach langweilen, die Leute drumherum, vor allem so Songwriter, die haben einen Anspruch an Musik, so, ne? Die bleiben, weil sie das geil finden und weil sie einfach darin eine Zukunft sehen, weil sie das unterstützen wollen.
Und man muss ja auch sagen, ne, man kann da alles Geld reinbuttern, was ja auch nur so theoretisch vorhanden ist in der Industrie, und irgendwelche Klicks kaufen und irgendwelche Hypes kaufen und irgendwelche Partnerschaften kaufen. Aber wenn da am Ende keine echten Fans stehen, dann ist es ja nur eine riesen Geldverbrennungsmaschine. Und warum sollte die Musikbranche das machen? Das ist ja eigentlich irgendwie auch Bullshit. Vielleicht machen wir das Thema jetzt erstmal zu, weil wir haben noch ungefähr 10 Minuten und ich würde gerne noch auf einen anderen Mythos kommen. Vielleicht kurz die Frage ins Publikum. Macht von euch jemand Musik selber? Ja, okay, da melden sich ein paar Leute, sehr, sehr schön. Dann ist das Thema vielleicht was für euch. Und zwar möchte ich gerne über Knebelverträge sprechen. Das ist so ein Thema, davon ist immer wieder die Rede, dass Artist-Karrieren auf Eis liegen, dass man irgendwie in Knebelverträgen feststeckt, nicht rauskommt. Vor allem ging vor ein paar Wochen oder Monaten der Fall Juju durch die Medien. Die hat in ihrer Community nach einem Anwalt gefragt. Auch Zartmann ist ein Beispiel, der mal in einem Knebelvertrag feststeckte, weil er, Zitat, einen ganz, ganz furchtbaren Manager hatte, der ihm das eingebrockt hat. Und ihr beide seid ja seit wirklich vielen Jahren in der Branche unterwegs, habt mit vielen Artists gearbeitet. Wie oft hattet ihr denn in dieser Zeit tatsächlich Berührungspunkte mit Knebelverträgen und ab wann würdet ihr sagen, dass ein Knebelvertrag tatsächlich ein Knebelvertrag ist?
Also da hängt es ganz stark davon ab, aus welcher Perspektive ich jetzt antworte. Als Label, sage ich dir ganz ehrlich, ist es manchmal wirklich sehr, sehr schwierig, einem Künstler eine Perspektive zu geben, wenn man sagt, wir machen jetzt Vertrag für 12 Monate und dann soll da auch wirklich alles reingebuttert werden und dann nach 12 Monaten sagt der Künstler oder die Künstlerin, ja, jetzt kann ich mir jetzt nochmal alles anhören und hier ist jetzt richtig viel Geld investiert worden und danach kann auch jemand anderes kommen und mir nochmal richtig viel Geld geben und dann guckt ihr schön in die Röhre. Also das will man natürlich nicht zulassen. Umgekehrt verstehe ich natürlich aus Künstlerinnen- und Künstlerperspektive, dass man sagt, ich möchte die größtmögliche Flexibilität oder ich möchte sehr viel Budget haben, um mich zu entwickeln und so weiter und so fort. Und da muss man natürlich dann immer abwägen. Und meine Erfahrung ist, dass wenn es gut läuft, dann haben beide so geil verhandelt und man ist schon fast Family und es ist alles geil. Und wenn es scheiße läuft, dann hat die andere Seite immer den Knebel angewendet. Es gibt tatsächlich natürlich Verträge, die ich gesehen habe, die asozial scheiße sind und das sind so, aber in der Regel diese, da kann man schon fast sagen, das kann man vorhersehen, diese DSDS-Verträge, ne? Wenn du sozusagen da als Künstlerin und Künstler versuchst, Karriere zu machen, dann und das mal gegen andere Verträge, die wir beide wahrscheinlich in der Regel sehen, vergleichst, dann sagst du, okay, ey, das muss man nur echt nicht unterschreiben. Aber ich behaupte, man kann gar nicht seriös als Firma arbeiten, wenn man den Ruf bekommt, Knebelverträge zu haben. Es gibt immer einen Grund, warum ein Vertrag besonders lange läuft oder warum ein Vertrag vielleicht besonders restriktiv ist, wenn man seine Rechte an jemand anderen weitergeben möchte und so weiter und so fort. Man muss sich das einfach nur mal erklären lassen und dann geht den meisten Licht auf und dann ist es alles nicht mehr so knebelig.
Ja, ich würde auch sagen, also ich habe gerade überlegt und mir ist ein einziges Beispiel eingefallen, ohne Namen nennen zu wollen, wo ich von einem Knebelvertrag sprechen würde und das in 14 Jahren Musikbranche in meinem Fall. Und ich glaube, es geht halt immer um eine Augenhöhe bei einer Zusammenarbeit. Ne? Auch da wieder das Geldthema natürlich. Aber ich glaube, wenn du einigermaßen gut beraten bist, gerade als Newcomer, Newcomerin, ist es super wichtig, dich nicht alleine an irgendeinen Plattenfirmentisch zu setzen und dir irgendwas erzählen zu lassen. Das geht im Zweifel in die Hose, aber es liegt irgendwie auch auf der Hand. Also es ist immer gut, anwaltliche Hilfe dabei zu haben und halt einfach auch sich entsprechend beraten zu lassen, gerade ne, was Zeiträume angeht, auch was so das Thema Vorschuss angeht, dass man nicht vergessen darf, dass ein Vorschuss ist einfach kein geschenktes Geld. So, du musst das zurückzahlen. Deswegen ist es im Zweifel gar nicht so geil, so einen riesen Vorschuss zu bekommen, weil du dann einfach sehr lange kein Geld erstmal bekommst im Zweifel.
Was ab und zu leider passiert ist, dass man als Team, also man hat dann ein Künstler-Management-Team und macht dann einen sehr großen Vertrag mit einem Label und dann trennt sich Künstler und Management und dann merkt man, ah okay, der Vertrag ist eigentlich sehr zugunsten des Managements ausgestellt worden oder so. Sowas passiert dann öfter mal, ja. Da würde ich jetzt aber sagen, ist so die Künstler-Label-Beziehung halt eine andere. Und deshalb musst du, das ist so meine Empfehlung für alle, die das jetzt hören, egal wie gut du dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen verstehst und wie viel Vertrauen du dem Label gibst, du solltest immer mindestens einmal deinen Vertrag mit einer juristischen Person besprechen und sie fragen, was ist mein Worst-Case-Szenario, wenn dieser Vertrag nicht erfüllt wird? Das ist die wichtigste Frage. Und dann wird dir das erklärt und dann kannst du relativ gut einschätzen, ob du das unterschreiben solltest oder nicht.
bester Tipp, bitte alle merken, gerade für NewcomerInnen, Lille, du hast es gesagt, es ist einfach so schwierig, weil die Leute haben die Erfahrungen nicht, die haben das Netzwerk nicht, die haben das Cash nicht, um sich eben einen guten Anwalt zu finanzieren, eine gute Anwaltin. Und da merkt man dann halt auch, dass gerade in solchen Fällen Verträge eben oft, auch wenn vielleicht das Wort Knebelvertrag nicht zustimmt, wirklich eigentlich eher zum Nachteil sind für die Artists. Und das merken viele eben leider auch erst, wenn sie erfolgreich sind oder eben nicht erfolgreich sind und weg wollen von einem Label oder weg wollen von einem Management und merken, ich komme hier nicht weg, ich komme hier nicht raus. Und das ist halt ein Problem. So.
Ja, und tatsächlich, darüber sind wir auch während der Recherche gestolpert, gibt es Knebelverträge, die illegal sind. Also sie können, Betonung liegt auf können, auch illegal sein. Es gab zum Beispiel ein Urteil über einen Managementvertrag mit einer Künstlerin beim Landgericht in Potsdam, in der der Vertrag als sittenwidrig eingestuft wurde. Das hat in der Praxis dann bedeutet, dass der Vertrag wirklich unwirksam war und die Künstlerin keinerlei Pflichten mehr hatte gegenüber ihrem Management. Ja, jetzt ist natürlich keiner von uns Anwalt oder Anwältin, aber Lina, du hast trotzdem zusammengetragen, wann ein Vertrag tendenziell, ich finde das Wort so komisch, aber ja, sittenwidrig sein könnte.
Ja, irgendwie extrem weirdes Wort, aber juristisches Wort. Es geht darum, also wenn es ein extremes Ungleichgewicht gibt zwischen den Vertragsparteien, das heißt, keine Ahnung, der oder die Künstlerin wird massiv eingeschränkt auf künstlerischer Ebene, hat irgendwie kaum Handlungsspielraum, wird in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Das sind so die Schlagworte, die da fallen, wenn es im Prinzip eine Entscheidungsgewalt gibt über Art, Inhalt und Dauer der künstlerischen Tätigkeit, die nicht mehr beim Artist liegt, dann ist es tendenziell schwierig, auch wenn parallel dazu das wirtschaftliche Risiko ausschließlich auf der Artist-Seite liegt. Also das sind so die Faktoren, die dafür sprechen könnten, dass es ein Knebelvertrag ist und wo man vielleicht auch im Nachgang durchaus nochmal einen Anwalt drüber schauen lassen kann, ob dieser Vertrag denn überhaupt rechtens ist. Man muss aber dazu sagen, dass es extrem selten der Fall ist, dass so ein Vertrag wirklich eigentlich nicht zustande gekommen ist aus juristischen Gründen.
Beim Managementvertrag kommt man als Künstler auch deshalb besonders gut raus. Nochmal ein kleiner Tipp. Weil es ein Pflicht gibt, eine Pflichterfüllungspflicht, oder ist vielleicht nicht das richtige Wort, und eine Pflicht, das Vertrauensverhältnis zu erfüllen. Und das sind ja subjektive Dinge, die man sehr schlecht anhand von klaren, was ich, Rechnungsstellungszeitläufen oder so beweisen kann. Und da kann man vor Gericht schon relativ oft gewinnen, wenn man sagt, das Vertrauensverhältnis ist gestört und die Pflicht, die der Manager oder die Managerin erfüllen sollte, ist nicht erfüllt. Also da kommt man schon ganz gut raus. Insofern sitzt die Industrie da eigentlich auch am kürzeren Hebel. Ich glaube, im Booking-Bereich gibt es gar keine so krassen Verträge mehr. Es ist alles voll viel so auf Handshake-Basis aktuell. Ne?
Also ich weiß nicht, was du so gesehen hast, Lille, aber ich habe durchaus auch Booking-Verträge gesehen, wo die Artists sehr lange drin hingen und sehr auf den Goodwill angewiesen sind. Und das ist auch alles super, wenn es läuft, aber ich bin auch durchaus Artists begegnet, die halt meinten so, ey, ich hänge hier jetzt 5 Jahre in einem Booking-Vertrag und ich habe nicht das Gefühl, dass die Agentur was macht. Und wo es dann eben auch darum ging, ne, wird da tatsächlich am Ende die Arbeit gemacht. Aber auch das, ne, es knirscht dann eben, wenn es nicht gut läuft. Wenn alles läuft, dann schaut eigentlich auch niemand mehr in den Vertrag. Deswegen ist die Frage, was ist das Worst-Case-Szenario, eigentlich eine Top-Frage an den eigenen Anwalt, die eigene Anwältin.
Ja, und ganz grundsätzlich finde ich, dadurch, dass wir unter dem großen Überbegriff Knebelverträge jetzt irgendwie doch von einem Musikindustrie-Mythos sprechen, liegt es irgendwie auf der Hand, nochmal die Frage reinzugeben, wird dieser Begriff inflationär genutzt? Weil ich finde, das ist am Ende irgendwie so ein bisschen auch die Frage, die ich mir oft stelle. Haben Leute vielleicht einfach ihre Verträge nicht gut genug durchgelesen und sprechen deshalb dann im Nachhinein von, oh, ich war in einem Knebelvertrag gefangen, oder wurde ihnen wirklich total übel mitgespielt über 3 Ecken und so?
Ja, also ich würde es als Mythos betiteln, auf jeden Fall, weil wie gesagt, also mir ist es nicht so häufig untergekommen und ich habe es auch gar nicht so häufig gehört. Wenn, dann hört man es halt einfach, ne, wenn Zusammenarbeiten auseinandergehen sollen, aus verschiedenen Gründen, weil es halt irgendwie intern nicht mehr läuft, Richtung Management, Richtung Booking, Label oder was auch immer. Und ich glaube auch, was so ein bisschen vielleicht dazu beiträgt, gerade eben bei den genannten NewcomerInnen, ist halt einfach auch so eine anfängliche Euphorie, dass halt einfach jemand auf dich zukommt und dir quasi durch die Blume sagt, ich werde dich groß rausbringen. Quatsch, auf jeden Fall. Und da einfach, was wir jetzt schon mehrfach ja auch betont haben, da einfach mal ein bisschen Ruhe bewahren, sich das genau durchlesen, jemanden drüber schauen lassen, im besten Fall jemanden juristischen. Das ist das Beste, was man tun kann. In jedem Fall, in dem man irgendeine Art Vertrag unterschreibt. Ne? In jeder Lebenslage ja sogar.
Stimmt, ist auch gar nicht Musikindustrie exklusiv. Ja.
Ja, ey, gute Rechtsschutzversicherung.
Ja, oder man kann auch, wenn man kein Geld hat, sich einen Anwalt zu nehmen oder so, kann man auch einfach die Gegenüberseite mit einer E-Mail dazu auffordern, zu antworten, was ist the worst case outcome, wenn dieser Vertrag nicht erfüllt wird. Dann hat man es halt auch schwarz auf weiß, was die sagen. Das kann man dann auch immer im Zweifelsfall vor Gericht gegen die verwenden.
Plus sehr viele lokale Popbüros haben juristische Beratung zum Teil für super wenig Geld oder so. Also wenn ihr da Support braucht, ist es immer eine gute Adresse.
Oder schreibt mir eine Mail, ich beantworte solche.
Ja, schreibt Divo. Das ist jetzt aufgenommen, ne? Also ihr wisst das jetzt alle, ihr dürft das machen. Gut, Leute, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Auch wenn wir noch ungefähr 20 andere Mythen hätten, über die wir hier sprechen können. Sehr, sehr schön, dass wir das hier machen konnten.
Es gibt einen Mythos, dass eine Stunde 60 Minuten hat, ne?
Das ist hart. Ja, ich weiß nicht, ob da was dran ist. Aber wir haben noch eine Abschlusskategorie. Alex, willst du die anmoderieren?
Ja, das machen wir traditionell bei Reeperbahn Festival Deep Dive. Die gute Nachricht am Ende. Wir reden immer wahrscheinlich mit einem recht fatalistischen Unterton über gesellschaftliche Gegenstände. Deswegen erhellen wir die Stimmung hinten raus. Diesmal haben wir euch gebeten, was mitzubringen. Die gute Nachricht aus der Branche der letzten Zeit, über die ihr so gestolpert seid.
Also ganz aktuell bin ich darüber gestolpert, einmal, weil hier vor 24 Stunden ein Talk über mentale Gesundheit gehalten wurde, dass ich es ganz toll finde, dass es einfach viel mehr Anklang findet, viel mehr Bühne wortwörtlich findet, dass irgendwie KünstlerInnen wie eine Billie Eilish darüber spricht, offen über ihre Erkrankung, über ihre Struggles. Gestern habe ich ein Reel gesehen von Louis Capaldi, der mit BetterHelp zusammengearbeitet hat und gratis, einen Monat gratis Therapien zur Verfügung stellt über diese Kooperation und so weiter. Und da geht es auch nicht nur um KünstlerInnen, da geht es auch einfach ganz doll um die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten und die auch damit zu tun haben. Und es ist super, dass einfach zunehmend darüber gesprochen wird.
Vielen Dank. Ja, Dibo, hast du auch eine gute Nachricht mitgebracht? Was Hoffnungsstiftendes?
Ja, aber ich ändere das jetzt zu unserem vorherigen Gespräch. Meine gute Nachricht ist, früher, als ich als Künstler auf der Bühne war, habe ich im Publikum, also im zentralen Publikum, nur männliches Publikum gesehen. Das hat sich geändert. Die Frauen sind jetzt da mit drin und das hat ganz viel mit der Branche in dem Sinne zu tun, dass man quasi wahrscheinlich die Künstler das Vorleben, das Weitergeben ans Publikum, eine gewisse Awareness, niemand soll ausgeschlossen werden, insbesondere Frauen sollen gleichberechtigt Spaß haben. Es gibt halt bestimmte Regeln auf immer mehr Konzerten, Männer lasst die T-Shirts an und so weiter und so fort. Diese ganzen kleinen Schritte, die sich sozusagen ergeben haben. Und jetzt spanne ich den ganz großen Bogen. Musik ist immer so ein kleiner Funke, der dann auf die Gesamtgesellschaft überspringen kann. Und das ist so meine Hoffnung, dass das sich dann eventuell, egal wie drastisch gerade die Zeiten sind, letztendlich doch durchsetzt gesellschaftlich. Wäre toll.
Lieben wir. Vielleicht noch eine ganz kurze News in eigener Sache. Das Reeperbahn Festival, was ja unseren fantastischen Podcast macht, hat in diesem Jahr das erste Mal eine eigene Programmstrecke zum Thema Hip-Hop. Und das Ganze heißt Spotlight on Hip-Hop Culture. Es soll um relevante Stimmen, Themen und Talente aus dem aktuellen deutschen Hip-Hop gehen. Und ich finde es extrem cool, dass für alle Leute, die vielleicht sich klassisch kein Reeperbahn-Festival-Ticket holen würden, weil, sind wir ehrlich, so nach dem Splash-Wochenende sind wir alle broke as fuck. Für die gibt es ein Ticket explizit nur für die Hip-Hop-Programmpunkte, was halt günstiger ist. Deswegen hoffe ich sehr, dass wir vielleicht dieses Gespräch fortsetzen. Mitte September in Hamburg vom 16. bis 19. September. Checkt das doch mal aus.
Genau. Und damit sind wir für heute am Ende angelangt hier mit unserem kleinen Musikindustrie-Talk auf dem Splash. Natürlich in erster Linie danke an Lille und an Debo, dass ihr vorbeigekommen seid und hier mit uns gesprochen habt, eure Expertise geteilt habt. Einen großen Applaus für unsere Gäste. An Lukas vom Splash Festival, der diese Bühne hier mega krass kuratiert hat, uns eingeladen hat. An die Leute von der Technik im Stage Management, natürlich auch an unser zauberhaftes Team, das extra weiterklatschen, Leute, extra angereist ist. Michi, Lu, Luisa und Nele. Ja, genau. Und an alle, die zu dieser gottlosen Uhrzeit vorbeigekommen seid. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Vielen, vielen Dank. Und an dich, Lina, in allererster Linie. Vielen, vielen Dank.
Ja, es ist so schön, diesen Podcast mit Alex Fabian zu machen. Ich habe keine Ahnung. Das ist jedes Mal so ein Geschenk. Wenn ihr im Nachgang Feedback habt, Ideen habt für Deep Dive, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an deepdive@reeperbahnfestival.com und natürlich über die Socials vom Reeperbahnfestival mit uns Kontakt aufnehmen. Danke an alle, die von zu Hause einschalten. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, liked, kommentiert und euren ganzen Friends davon erzählt. Und damit sagen wir ciao, bis zum nächsten Mal bei Reeperbahn Festival Deep Dive. Bis bald.
Tschüss.